NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Es gibt eine ganze Reihe jüngerer Juden, die in Büchern ihre Situation in Deutschland reflektieren. Dabei kommen sie zu durchaus verschiedenen Schlussfolgerungen. Der junge Philipp Pjatow wandelt in seinem Reisebericht Russland Meschugge auf den Spuren seiner Vorfahren und ist froh, dass er in Deutschland lebt. Shahak Shapira schildert in »Das wird man ja wohl noch schreiben dürfen« die heftigen antisemitischen Übergriffe, die er erlebte, und erklärt, weshalb er dennoch gern in Berlin bleibt. Der Politikwissenschaftler Jascha Munk, 1982 in München geboren, bietet in seinem Lebensbericht »Echt, du bist Jude« eine ganz andere Perspektive. Er sei in Deutschland nie oder jedenfalls sehr selten schlecht behandelt worden, schreibt er, und dennoch ist er weggegangen und lebt heute in New York und lehrt in Harvard. Jascha Munk, warum wollten Sie Deutschland verlassen?
Wie Sie schon erwähnt haben, ich habe mich nie schlecht behandelt gefühlt. Ich fühle mich in die Gesellschaft eigentlich gut integriert. Und trotzdem ist es in Deutschland immer so, dass es manchmal ein bisschen seltsam wird, wenn man erwähnt, dass man jüdisch ist. Dass man sich mit Leuten ganz normal versteht, ganz locker miteinander umgeht. Die finden einen gut oder schlecht, lustig oder ein bisschen blöde. Und in dem Moment, in dem man sagt, übrigens, ich bin jüdisch, ich komme aus einer jüdischen Familie, nicht jedes Mal, aber oft merkt man dann eine gewisse Distanz, dass Leute einen entweder besonders gut behandeln, um einen zu zeigen, wie sehr sie die Juden lieben, oder plötzlich einem beweisen wollen, dass sie einen nicht jetzt besonders gut behandeln, nur wegen Vergangenheit und so weiter, und dann behandeln sie einen auch alles andere als normal. Und ich habe festgestellt, als ich in die USA gezogen bin, dass es dort anders ist, dass ich dort erwähnen kann, dass ich jüdisch bin, und den Leuten ist das ziemlich schnurzegal. Und das ist mir viel angenehmer, dass ich mich nicht darüber identifizieren muss, dass ich auf eine bestimmte Weise in Amerika mich dann auch weniger als Jude fühle, als ich es in Deutschland tun muss.
Sie schreiben ja, dass unangemessene Zuneigung heutzutage in Deutschland gegenüber allem Jüdischen sich auch in der Wissenschaft zeige. Als Beispiel führen Sie den Philosophen Theodor Lessing an, der bereits 1933 von Nationalsozialisten ermordet wurde. Er wurde als Kind einer jüdischen Familie in Hannover geboren und wird in der Stadt heute sehr geehrt. Ein Platz, eine große Stiftung, eine Volkshochschule sind nach ihm benannt. Wo sehen Sie da ein Problem?
Ja, also es gab seit den 1970er, 80er Jahren ein riesiges Lessing-Revival, wo Leute auch in einem expliziten Akt der Vergangenheitsbewältigung zeigen wollten, dass er zu Unrecht ignoriert ist in der Geschichtsschreibung. Ich habe mich da mit ihm beschäftigt und sehr schnell festgestellt, dass er zwar selber Jude ist, aber völkisches, rassistisches, sogar antisemitisches Denkgut verbreitet hat, dass er selbst 1933 in seinem letzten Werk »Deutschland und seine Juden« gesagt hat, der Reichskanzler, also Adolf Hitler, spricht immer wieder von der Lehre der Volksertüchtigung. Es ist meine eigene Lehre, ich habe sie immer wieder in Werken niedergelegt. Also er hat sich selbst zu diesem Zeitpunkt bis zu einem bestimmten Punkt noch gesagt, dass die Ideen von Hitler seine eigenen Ideen gewesen seien. Und jetzt wird er verehrt, weil er als Jude umgebracht worden ist und deshalb nur gut sein kann. Und diese Schwarz-Weiß-Malerei finde ich sehr befremdlich, erstaunlich.
Ihre These ist, dass nicht nur bei Ihnen oder bei so jemanden wie diesem Philosophen Theodor Lessing übertriebene generelle Judenfreundlichkeit zu sehen ist, sondern dass sie auch Unsicherheit auslöst bei Prominenten, wie zum Beispiel Peter Zadek und Marcel Reich-Ranicki. Aber die wurden doch nun gerade wegen ihrer Werke, wegen ihres Wirkens im Kulturbetrieb anerkannt.
Ja, ich finde es erstaunlich, dass selbst die Juden in Deutschland, denen es exzellent geht, die sehr prominent sind, die eine große Erfolgsgeschichte haben, wenn man sich durchliest, was sie in ihren Autobiografien, in ihren Memoiren am Ende ihres Lebens schrieben, hatten sie eine wahnsinnige Unsicherheit. Peter Zadek hat geschrieben in seinem letzten Interview, vielleicht wurde ich doch immer nur eingeladen, weil ich Jude bin und die Leute meinten es mit Juden besonders gut. Und Reich-Ranicki hatte ein bisschen die gegengesetzte Angst, dass er vielleicht doch nie ganz Teil des literarischen Betriebs war, dass er von der Gruppe 47 ausgegrenzt wurde, weil er Jude war. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich finde es einfach spannend und erstaunlich, dass selbst sozusagen die Bestfälle, selbst die Juden, die sich ja eigentlich am besten fühlen müssten, am meisten Selbstvertrauen haben müssten, bis zum Ende von diesen Zweifeln geplagt gewesen sind.
Sie schreiben am Ende, Sie seien ziemlich optimistisch, dass die jüdisch-deutschen Beziehungen guten Weg gehen. Was nährt Ihren Optimismus?
Richtig, also ich habe eine Furcht und eine Hoffnung. Meine Furcht ist, dass sich momentan eine unglaubliche Rebellion gegen diesen Pluralismus ausbreitet, dass man natürlich auch das Erstarken der Rechtspopulisten sieht, das nicht nur für Muslime in Deutschland, aber auch für Juden in Deutschland sehr gefährlich werden könnte. Gleichzeitig sehe ich auch, dass es Teile des Landes gibt und dass es eine neue Generation gibt, wo das Miteinander ein bisschen selbstverständlicher ist, wo Leute verstehen, dass ein Deutscher von woanders stammen kann, eine andere Religion haben kann, dass es ein pluralistisches, vielfältiges Land ist. Etwas ganz Natürliches, was die Leute schon in der Schule mitbringen. Und ich glaube, die nächsten 30 Jahre deutsche Geschichte werden ein Kampf zwischen diesen beiden Visionen von Deutschland sein. Das reine exklusive Deutschland, das für Menschen wie mich und auch für Migranten keinen Platz lässt, und ein Deutschland, in dem wir alle zu Hause sein können. Und ich weiß nicht, wer diesen Kampf gewinnen wird, wie dieser Kampf ausgehen wird, aber ich glaube, das ist der größte Konflikt unserer Zeit.
Das war Jascha Munk. Sein Buch »Echt, du bist Jude? Fremd im eigenen Land« ist bei Kein und Aber erschienen und kostet 23 Euro. Bei uns geht es gleich um eine herausragende Fotoausstellung zum Thema Israelis und Deutsche, die von Montag an in Hamburg zu sehen ist. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Julien Chaim Soussan aus Frankfurt am Main den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat nach dem Axtangriff in einem bayerischen Regionalzug zu einem besonnenen Vorgehen aufgerufen. Vorschnelle Urteile und unbedachte Äußerungen, die dann auch noch über Twitter verbreitet werden, helfen niemandem weiter, sagte Josef Schuster der Jüdischen Allgemeinen. Man dürfe nicht alle Flüchtlinge oder alle Muslime unter Generalverdacht stellen. Stattdessen solle auf eine frühe Integration gesetzt werden, um eine Radikalisierung zu verhindern. Wir brauchen mehr politische Initiativen, die Radikalismus und Extremismus entgegenwirken. Dafür sollte der Staat noch mehr Geld in die Hand nehmen, so der Präsident des Zentralrats weiter. Die Jagd auf virtuelle Monster mit dem Smartphone-Spiel Pokémon Go findet an mehreren Berliner und Brandenburger Gedenkstätten ihre Grenzen. Einige Einrichtungen haben sich an den Hersteller Nintendo mit der Bitte gewandt, die GPS-Daten ihres Erinnerungsortes aus dem Spiel zu nehmen. Darunter fielen etwa das NS-Dokumentationszentrum Topographie des Terrors, die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, zu der das Holocaust-Mahnmal und die Gedenkstätte für die ermordeten Sinti und Roma gehören, sowie die Brandenburger KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen. Die Sprecher der Einrichtungen waren sich einig, dass die historischen Erinnerungsorte und die virtuelle Jagd auf Monster nicht zusammenpassten. Auch die Verantwortlichen der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau in Polen haben die Macher von Pokémon Go bereits aufgefordert, ihr Geländer aus dem Spiel zu entfernen. Bei Pokémon Go folgt der Spieler anhand einer Landkarte, die seiner tatsächlichen Umgebung entspricht, virtuellen Monstern und versucht, diese zu fangen. Hunderttausende Pilger wollen anlässlich des Weltjugendtages mit Papst Franziskus in Krakau auch die Gedenkstätte des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau besuchen. Etwa 300.000 Menschen meldeten sich bislang auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite an. Das Museum ist rund 60 Kilometer von Krakau entfernt. Franziskus wird dort am 29. Juli erwartet. An diesem Tag bleibt die Gedenkstätte für andere Besucher geschlossen. Auschwitz-Birkenau war das größte der nationalsozialistischen Todeslager im besetzten Polen. Der Weltjugendtag beginnt am kommenden Dienstag und dauert bis zum 31. Juli. Soweit die Meldungen.
Eine neue Generation von Juden und Deutschen muss heranwachsen. Eine neue Generation, die dies alles als Geschichte betrachten kann. Wir können zusammen ins Bett gehen, wir können miteinander sprechen, aber die große Kluft ist immer noch zwischen uns. Es wird lange dauern, bis alle Wunden verheilt sind. So hat der israelische Schriftsteller Yoram Kanyuk einmal die Situation zwischen Israelis und Deutschen beschrieben. Die neue Generation, auf die er wartete, ist inzwischen da. Besonders sichtbar in Tel Aviv und in Berlin. Wo knüpft sie historisch an? Was sind ihre Perspektiven? Und was verbinden ältere Israelis heute mit Deutschland? Diesen und anderen Fragen geht eine bemerkenswerte Ausstellung nach, die am Montag in Hamburg im Kommerzsaal der Handelskammer eröffnet wird und nur 3 Wochen lang zu sehen ist. Ihr Titel: Israelis und Deutsche. Sigrid Brinkmann stellt das von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft getragene Projekt vor.
Nicht die seit 1965 bestehenden diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, sondern individuelle Zeugnisse bilden das Rückgrat der Schau. Kuratorin Alexandra Nocke, die als Kulturwissenschaftlerin in beiden Ländern arbeitet, hat Tagebuchblätter, Briefe, private Fotoalben, Zeichnungen, Videointerviews, Musik und unveröffentlichtes Bildmaterial zusammengetragen, um die subjektive Erlebniswelt von rund 160 Zeitzeugen aufzuschlüsseln. Verteilt wurden die einzigartigen Dokumente auf 6 Themenmodule aus kantig rauen, irisierenden Stahlblechplatten. Hingerissen entdeckt man, welch enorme Wertschätzung Marlene Dietrich in den frühen 60er Jahren in Israel erfuhr. Sie verkörperte Germania Acheret, das andere Deutschland. Ihre Lieder trug sie auf Englisch vor, die Zugaben auf Deutsch.
Sie hat einen Fanbrief bekommen von einer Dame, die schreibt: Sehr verehrte, gnädige Frau, ich schreibe Ihnen auf Deutsch statt auf Englisch und breche damit ein stilles Gelübde, dass ich diese Sprache nie mehr sprechen werde. Also Marlene hat quasi alle Grenzen überschritten und ist als Künstlerin in Israel gefeiert worden.
Ihre Konzerte beschloss Marlene Dietrich fortan mit dem hebräischen Lied Shir Hatan. Eine Stewardess hatte es ihr auf dem Flug nach Tel Aviv beigebracht. Man kann es in der Ausstellung hören und sieht ein Zeitungsfoto, das den Jerusalemer Bürgermeister Teddy Kollek zu Füßen der Dietrich zeigt. Die beiden sitzen sehr lässig in seinem Büro, reden und trinken. Einen Monat brauchte Alexandra Nocke, um den heute 83 Jahre alten Fotografen dieser Aufnahme telefonisch aufzuspüren.
In dem Moment, als wir dann den richtigen Maor an der Strippe haben, war auch gar kein Zweifel, dass er es ist. Er sprach im klaren Deutsch, deutschstämmiger Jude aus Halberstadt, der dieses Foto gemacht hat. Michael Maor ist nur dann nach den späten 60er Jahren völlig abgetaucht, denn er war im Dienst des Mossad.
Und er ist derjenige, der in einen Frankfurter Gerichtssaal eingedrungen war und Akten fotografiert hatte, die dem Mossad ermöglichten, Adolf Eichmann 1960 in Argentinien aufzuspüren und nach Israel zu entführen. Michael Maor war vor der Staatsgründung Israels als Weise ins Land gekommen. Um Eichmanns Gedanken und reueloses Reden vor dem obersten Gericht in Jerusalem nicht hören zu müssen, war er auf unbestimmte Zeit nach Deutschland gezogen. 1966 kehrte Michael Maor endgültig nach Israel zurück. Da florierte das Geschäft von Felix Burian bereits. 13 Mitarbeiter verkauften und reparierten in Tel Aviv VW Käfer und Transportermodelle.
Er hat mit einer gewissen Naivität auch dazu beigetragen, dass das Deutsche auf den Straßen Israels zu so einer Selbstverständlichkeit wurde und bereits 1960 auf Deutsch Anzeigen in israelischen Zeitungen geschaltet, die Qualität des Volkswagens anpreisen und sich auch ganz konkret an seine Zielgruppe, auch den deutschstämmigen Juden, gewidmet, die zu seinen Hauptkunden gehört haben.
Ausstellungen wie diese führen auf eindrucksvolle Weise vor, dass es in Israel zu jeder Zeit Menschen gab, die trotz tiefer Verwundung Brücken geschlagen haben und jeden Anflug von Ressentiment überwanden. Warum jemand neben das Mauergraffiti am Israel Chai, das Volk Israel lebt, den Zusatz in Berlin sprühte, versteht man, wenn man die offenherzigen Texte junger Israelis liest, die den Segen ihrer Großeltern für ein Leben zwischen Berlin und Tel Aviv erhalten. Ambitioniert und formalästhetisch überzeugend öffnet diese Schau mit nie zuvor gezeigten Bildern und anderen Zeugnissen den Blick für die vielen Wegbereiter einer Annäherung zwischen Israelis und Deutschen.
Die Ausstellung Israelis und Deutsche ist von Montag an bis zum 15. August in Hamburg im Kommerzsaal der Handelskammer zu sehen am Adolfsplatz 1, Sigrid Brinkmann berichtete. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Julien Chaim Soussan aus Frankfurt am Main.
Sprechende Tiere faszinieren uns. Egal ob Mr. Ed das sprechende Pferd, Mickey Maus oder der Esel bei Shrek. In der Regel sind sie für den einen oder anderen Lacher gut. Doch in unserem Wochenabschnitt hat zumindest der Reiter eines sprechenden Esels nichts zu lachen. Was ist passiert? Nachdem Israel mehrere militärische Siege davontrug, setzt Balak, der König von Moab, auf ein anderes Mittel, gegen das jüdische Volk vorzugehen. Er versucht Bilam, den berüchtigten Wahrsager, dazu zu gewinnen, das Volk zu verfluchen. Zunächst lehnt dieser auf Empfehlung Gottes ab. Nach einer zweiten Anfrage aber begibt Bilam sich doch auf die Reise. Auf dem Weg stellt sich ein Engel Gottes in den Weg. Im Gegensatz zu Bilam sieht seine Eselin den Engel, der mit gezücktem Schwert den Weg versperrt und versucht, ihm zweimal auszuweichen. Doch beim dritten Mal ist es unmöglich, den Engel zu umgehen. Hier der Wortlaut. Als aber die Eselin den Engel des Ewigen sah, legte sie sich unter Bilam nieder. Da entbrannte der Zorn Bilams und er schlug die Eselin mit dem Stock. Da öffnete Gott der Eselin den Mund. Die Eselin beschwert sich bei Bilam. Übrigens einer der komischsten Dialoge der Bibel. Und schließlich sieht auch er den Engel auf dem Weg. Und auch der Engel wirft ihm vor, die Eselin geschlagen zu haben. Der wirft sich Bilam auf den Boden und spricht. Ich habe gesündigt, denn ich wusste nicht, dass du dich mir auf dem Weg entgegengestellt hast. Wenn es dir aber missfällt, so will ich umkehren. Doch der Engel erlaubt ihm, seinen Weg fortzusetzen. Wir wissen, dass Bilam ein Antisemit war. Als er später bei Balak ankommt, versucht er dreimal, das Volk zu fluchen. Aber der Ewige verdreht ihm immer die Worte so, dass er stattdessen die Kinder Israels segnet. Beim dritten Mal benutzt er so schöne Worte, dass sie Teil des jüdischen Gebetes wurden und immer beim Betreten einer Synagoge gesprochen werden. Dennoch hat Bilam beim Anblick des Engels sofort seine Schuld bekannt. Aber warum hat er das getan? Schließlich hat er den Engel ja nicht gesehen. Wofür also hat er sich entschuldigt? Man erzählt folgende Geschichte. Als 1967 im Sechstagekrieg Jerusalem und schließlich die Klagemauer zurückerobert wurden, fingen die Soldaten an zu weinen. Immerhin war dies das Überbleibsel des einzig wahren, allerheiligsten Ortes des jüdischen Volkes, zu dem Juden so lange keinen Zugang hatten. Unter den jungen Eroberern war auch ein nicht-religiöser Soldat, und auch er weinte. Sein Nachbar schaute ihn verwundert an und sagte: »Hör mal, ich und die anderen hier weinen, weil dies die letzte verbleibende Mauer des Tempels ist, der das Allerheiligste war für uns Juden. Seit Jahrhunderten beten wir für die Rückkehr an diesen Ort. Natürlich weinen wir. Aber du? Wieso weinst du?« Der Soldat antwortete: »Ich weine, weil ich nicht weiß, warum ich weinen sollte.« Bilam, der größte aller heidnischen Propheten, merkte, dass hier etwas falsch gelaufen war. Ein einfacher Esel hatte den Engel, eine himmlische Offenbarung, erkannt, er aber nicht. Er hatte verstanden, dass es hier übernatürliche Umstände gab, die er hätte wahrnehmen müssen. Und wenn er sie nicht bemerkte, war dies nicht der Fehler des Esels, sondern seine eigene Unzulänglichkeit. Wie oft ruft Gott uns zu, durch Erdbeben, Tsunamis oder andere tragische Ereignisse? Wie Bilam sollten wir darauf blicken und erkennen, dass eine himmlische Macht mit gezücktem Schwert vor uns steht. Doch meistens blättern wir unberührt weiter und schlagen in unserer Blindheit den Esel. Stattdessen sollten wir angesichts der täglichen Tragödien weinen. Und wenn wir nicht begreifen, was diese bedeuten, sollten wir auch darüber weinen. Denn nur dann können wir eines Tages das Böse überwinden und schließlich das Gute triumphieren lassen. Für immer. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Julien Chaim-Soussan aus Frankfurt.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.